Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die Sängerin und Buchautorin Christiane Rösinger. Mit Liedzeilen wie Mein zukünftiger Ex-Freund oder Liebe wird oft überbewertet, wurde sie bekannt. Vielen gilt sie auch als Chronistin Berlins, besonders in den 90ern. Frau Rösinger, wir sitzen hier ganz ordentlich auf Abstand und sind uns und Ihnen, den Hörern, hoffentlich mit Worten ganz nah. Erstmal herzlich willkommen bei uns.
Ja, hallo.
Wie sind Sie hergekommen?
Ich bin mit dem Taxi hergekommen, weil ich nicht mit U-Bahn fahren wollte als Vorsichtsmaßnahme.
Wie kommt Ihnen denn Berlin in den Corona-Zeiten, die ja noch ganz am Anfang sind, wie kommt Ihnen Berlin derzeit vor?
Also heute Morgen habe ich mich gewundert, weil bei mir in der Straße total dichter Verkehr war und alle wie immer in doppelter Reihe geparkt haben und keiner durchkam. Ich wohne neben einer Markthalle und da war eigentlich ziemlich viel los. Also die große Veränderung habe ich jetzt noch nicht bemerkt.
Können Sie sich vorstellen, dass die Berliner von den Balkonen singen werden, wie es die Italiener machen?
Ich befürchte, nein. Ich weiß nicht, ob das so schön wäre.
Unser Volksliedrepertoire ist so begrenzt. Ne?
Ja, also ich wüsste natürlich einiges, was man da singen könnte. Aber ich glaube, die Berliner sind einfach ein anderer Menschenschlag. Da singt man nicht vom Balkon.
Eigentlich, Frau Rösinger, sollten Sie ja jetzt auf Tournee gehen. Eigentlich.
Ja, in ein paar Tagen wäre die Tournee losgegangen mit Stefanie Sargnagel und Denise Bourbon. Das wäre sehr lustig gewesen. Aber die fällt nun aus.
Was bedeutet das für Sie, auch wirtschaftlich?
Also es ist eine Katastrophe. Man muss ja wissen, dass April, Mai ist für alle Musikerinnen der Haupttourneezeitraum. Weil da gehen die Leute gerne raus. Mai ist schon wieder schlecht, da ist schon wieder zu warm. Juni, Juli, August ist Sommerzeit, Ferienzeit, Semesterferien. Januar, Februar ist man nicht so gerne unterwegs, da ist es kalt. Also es gibt eigentlich nur zwei gute Tourzeiträume, das ist April, Mai und September, Oktober. Und da staut sich alles.
Und jetzt sind die Einnahmen gleich
null? Die sind weg, ja. Also ich habe eine ganz gute Agentur und die hat teilweise schon Ersatztermine im September, November gefunden. Das fällt weg. Unser schönes Musical Stadt unter Einfluss hätte im April und Mai wieder Aufnahme im Berliner Hau. Da haben wir uns alle so drauf gefreut und alle haben Urlaub genommen. Und
ja. Alles weg im Moment. Das ist nicht einfach.
Ja, also es ist noch nicht ganz abgesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nach dem 19. April die Theater wieder aufmachen.
Klar, wenn alle Tore dicht sind, sind sie es auch vom Hebel am Ufer. Da spielt das erste Musical von Ihnen, Stadt unter Einfluss. Es geht um hohe Mieten, um Umwandlung von Miete in Eigentum, auch um Gentrifizierung. Spontan habe ich gedacht, ist das eine singende Mieterversammlung oder was
ja.
ist das?
Ja, unter anderem, weil es machen eben 8 Musikerinnen mit, aber auch Aktivistinnen aus Neukölln und Kreuzberg. Bisim Kiez heißt diese Initiative aus Kreuzberg, die eben sich schon seit ein paar Jahren gegen hohe Mieten, Gewerbemieten wehrt. Und ich bin auf die Leute zugegangen und habe gefragt, ob sie nicht Lust hätten, bei einem Musical mitzumachen. Das sind alles Laien.
Und jetzt singen die auch?
Ja, wir haben es ja viermal aufführen können zur Premiere im September. Und es war so toll und es war so viel Arbeit und so ein großes Bühnenbild und alle haben so viel gegeben. Und wir haben uns so gefreut, dass es eine Wiederaufnahme im April und Mai gibt.
Es geht derzeit ganz vielen so, ne? Dass sie Abschied nehmen müssen von ihren Träumen, von ihren Premieren, die zum Teil fast fertig sind. Nun ist dieses Musical, beackert ja ein hochaktuelles Thema. Und gleichzeitig ist Musical eine Form, wo es auch um Leichtigkeit geht, auch um Lustigkeit. Geht das zusammen?
Ja, das geht sehr gut zusammen, weil gerade die Aktivistinnen haben gesagt, es ist so traurig, unser Thema. Und es ist so anstrengend, also zum Beispiel geht es auch darum, Zwangsräumungen verhindern und dann wird eben doch geräumt. Es ist auch emotional sehr belastend, weil oft verlieren die Mieterinnen ja. Ja, das liegt ja auch an unserer Gesetzgebung. Und deswegen fanden wir es ganz toll, dass es mal was Lustiges zum Thema gibt. dass es jetzt nicht stattfindet, ist jetzt nicht nur ein finanzieller Verlust, sondern auch so ein spiritueller Verlust fast. Ja.
Oder es bricht ja auch die Tagesplanung weg, es bricht ja auch die Struktur weg.
Es bricht alles weg. Es bricht alles weg.
Wie ist das, Frau Rösinger? Einnahmen im März gleich null, Einnahmen im April voraussichtlich auch gleich null.
Wenn es nur März und April wäre und das Jahr würde so weiterlaufen, dann ginge es ja. Aber was man eben vielleicht, wenn man nicht aus der Branche ist, nicht weiß, es ist ja nicht so, dass wir jeden Monat gleich viel verdienen. Und April, Mai sind die super Einnahmemonate oder eben das Musical wäre eine Einnahme gewesen. Und das heißt ja nicht, dass es dann im Juli, August, September dann auch Einnahmen gibt. Also für mich persönlich sind eigentlich die mehr von einem halben Jahr die Einnahmen weggebrochen. Und wenn ich nicht Anfang des Jahres einen guten Job gehabt hätte, wäre ich jetzt am Ende.
Das trifft derzeit ganz viele Künstler, ganz viele Musiker aus jedwegem Bereich, Pop, Jazz, Klassik, aus allen Bereichen. Und vor allen Dingen trifft es Menschen, die eh mit Mühe über die Runde kommen. Stimmen Sie da ein in den Ruf nach staatlicher Hilfe?
100%. Also wir Künstlerinnen, wir kommen ja sowieso immer als Letzte dran. Und es ist sowieso sehr schwierig. Die meisten Leute können sich nicht vorstellen, wie wenig Geld man mit Musik verdient. Nämlich fast gar keins, wenn man nicht schon sehr bekannt ist. Und dann wird erzählt, ja, Musiker, die verdienen jetzt noch durch Konzerte. Das stimmt auch nicht. Konzerte lohnen sich, wenn man mit einer Band unterwegs ist, ab 300 Zahlenden aufwärts. Da müssen sie erst mal hinkommen, und zwar in vielen Städten, nicht nur in Berlin und Hamburg. Also, und um auf Konzertreise zu gehen, muss man ja erst mal eine Platte machen. Mhm. Das bringt ja alles kein Geld. Ich befürchte, dass jetzt diesmal die Musikerin auch wieder und die Künstlerin auch nicht entschädigt werden.
Andererseits, es trifft ja ganz viele kleine Selbstständige im Moment, quer durch alle Branchen. Der kleine Fahrradhändler bei mir um die Ecke, der Fahrräder zusammenbaut, kriegt seit Wochen keine Ersatzteile. Der sagt, naja, 2-3 Wochen halte ich das noch durch, dann ist Sense. Wie damit umgehen, gesellschaftlich damit umgehen?
Also es sind ja Entschädigungen in Aussicht gestellt worden. Und ich möchte jetzt die Künstlerinnen, Musikerinnen nicht über Taxifahrer oder Restaurantarbeiter oder Leute, die in der Bar arbeiten, stellen. Aber man darf uns nicht vergessen, weil Kultur ist auch wichtig. Und es ist in unserem täglichen Leben sowieso schon schwierig, dass wir uns über Wasser halten mit allen möglichen verschiedenen Jobs und so.
Gibt es was, was Ihnen hilft gegen die Angst, auch mental? Ich meine, das ist ja nicht die erste Krise, die Sie durchstehen, wenn auch wahrscheinlich eine besonders drastische.
Also mir hilft die Gewissheit, dass ich mich die letzten 30 Jahre auch durchgeschlagen habe. Also
ja, das ist viel. Also ich habe eine Menge Respekt davor, wenn jemand nicht so dieses bringt leider, leider, leider nicht genug ein, weiter singt, sondern sie haben sich ja auf verschiedene Beine auch aufgestellt, aber die im Moment, wo
alle bricht alles weg.
Bricht alles weg, ne? Ihre Lieder, Frau Rösinger, die haben oft einen melancholischen Unterton. Die Süddeutsche schrieb mal von Ihnen als der klügsten Nörglerin des deutschen Pop. Womöglich ein bisschen vergiftet, dieses Lob. Wir wollen gleich eines Ihrer Lieder aus dem Album Lieder ohne Leiden hören. Lieder ohne Leiden, Frau Rösinger, falsche Fährte oder sind Sie mit den Jahren fröhlicher geworden, unabhängig von Corona?
Ach, ich bin schon fröhlicher geworden, glaube ich. Aber jetzt das mit dem Gejammer und dem Genörgel und so, das ist ja auch immer mir so hingeschrieben worden. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ich bin halt ein bisschen melancholischer Charakter, was ja auch schön ist. Letztendlich ist jeder Melancholiker, der künstlerisch was zu sagen hat, möchte ich mal behaupten. Also wenn wir jetzt so wahnsinnig optimistisch durchs Leben gehen und alles ist so toll und so, was soll man denn da für Lieder schreiben? Also warum sollte man sich da irgendwie äußern? Aber eigentlich nörgel ich auch nicht viel rum. Also
in unserem Song loben Sie Christiane Rösinger. Lob der stumpfen Arbeit klingt so.
Den Markt bedienen, ohne was zu verdienen. Sich selbst ausbeuten und das auch noch mit Freuden. All das Networking war nie so mein Ding. Arbeit ist Arbeit und danach kommt Freizeit. Nach all den Jahren ist es so weit. Ich sing das Lob der stumpfen Arbeit. Nach all den Jahren ist es so weit. Ich sing das Lob der stumpfen Arbeit.
Christiane Rösinger, Lob der stumpfen Arbeit vom Album Lieder ohne Leiden. Frau Rösinger, eben hörten wir diesen Song von Ihnen, wenn Sie die stumpfe Arbeit loben. Das ist nicht ausschließlich ironisch, oder?
Nee, ich hatte mir auch Gedanken darüber gemacht, dass das Lied ja auch so ein bisschen arrogant rüberkommen könnte. Aber ich kenne stumpfe Arbeit. Also ich weiß, von was ich spreche.
Was ist das für Sie zum Beispiel?
Das ist eine Arbeit, in der man nicht kreativ sein muss. Einfach machen, nicht so drüber nachdenken. Also ich kenne das schon von Kindheit an, weil ich komme ja aus der Landwirtschaft, da musste ich ja immer mithelfen und so. So eine ganze Reihe Erdbeeren hacken zum Beispiel. Sehr meditativ. Aber manchmal macht es einfach auch Spaß, irgendwas zu machen, ohne sich ständig was zu überlegen. Oder zum Beispiel, ich habe ja jetzt so einen Job bei der Volkshochschule, ich unterrichte Geflüchtete. Das ist natürlich nicht stumpf, sondern sehr fordernd. Ja? Das ist auch wie eine Performance ein bisschen. Aber manchmal bereite ich mich dann vor und dann schreibe ich so kleine Kärtchen mit so Fragen, die man umdrehen kann. Und dann mache ich das stundenlang und das gefällt mir total gut, das beruhigt mich.
Das ist wohl auch das Regelmäßige, ne? Dass man sich auf was verlassen kann. Also das ist da gehe ich mittwochs um 9 hin und dann bin ich irgendwann um 12 wieder zu Hause.
Man muss sich auch vorbereiten und so, aber auch diese Vorbereitung, einfach mal nur was abschreiben oder was sortieren, das beruhigt mich irgendwie, das macht mir Spaß.
Sie werden sehr verbunden, insbesondere mit der Berliner Szene der 90er Jahre, als man auch noch nicht so viel Geld brauchte, um klarzukommen. Wann würden Sie sagen, wann kippt das, so ein Bohemian-Leben, das man sich sucht, mit so einem Abgleiten ins, ich sag mal, ganz hart bloß Prekäre? Gibt es dann eine Schnittstelle, gibt es da eine Gelenkstelle, wo man sagen kann, jetzt ist es einfach nur noch Mist?
Bei mir war es eine kurze Zeit so, da hatte ich eine ernsthafte Erkrankung und dann auch noch eine Fußverletzung und ich konnte überhaupt nichts mehr machen. Und für Künstlerinnen, wir fallen aus allen Sicherungssystemen raus. Wir sind zwar krankenversichert, aber das war dann. Ich glaube, der Punkt ist bei jedem biografisch woanders. Bei mir war dann das Glück, dass ich angefangen habe zu schreiben und dann bei Fischer Verlag ein paar Bücher veröffentlicht hat. Dadurch konnte ich auf Lesereise gehen. Lesereise kann man mehr verdienen, weil man nicht die ganze Band mitnimmt und keinen Bus mieten muss und keinen Techniker. Also das war so ein bisschen der Umbruch dann. Mhm. In Berlin ging ja immer alles ganz gut wegen der billigen Mieten. Deswegen konnte man dieses Bohemleben in Anführungszeichen ganz gut durchhalten. Es ist aber auch so eine eigene Veranlagung, würde ich mal sagen. Viele machen das halt und irgendwann mal kriegen sie halt Angst oder so. Oder meistens können sich das die Leute ja auch nur erlauben, wenn dann doch eine Erbschaft im Hintergrund ist. Es gibt ja mehr Erben, auch im künstlerischen Umfeld, als man so denken könnte. Und diejenigen wie ich, die eben keine reichen Eltern haben und keine halbe Million erben oder so, die geben halt früher auf.
Stehen dann manchmal auch sehr alleine.
Ich stehe schon alleine. Also ein Beispiel, als meine Wohnung verkauft wurde, in Eigentum umgewandelt, hat eigentlich kaum jemand von meinen Bekannten verstanden, warum ich die nicht einfach selbst kaufe.
Oh je.
Vielleicht kann man als alleinerziehende Mutter und Singer-Songwriterin nicht einfach 200.000 Euro hinlegen.
Wenn die dann heute mal reichen würden. Frau Rösinger, Sie haben ja vorhin eine schöne Brücke gebaut. Sie schreiben eben auch als eines Ihrer weiteren Standbeine, haben sehr verschiedene Bücher geschrieben. Das vielleicht doch bekannteste nach einem Song, Liebe wird überbewertet.
Liebe wird oft überbewertet.
Nicht immer, okay. Also jedenfalls wird sie oft überbewertet. Ein leidenschaftliches Bekenntnis zum Single-Leben, das uns gleich eine neue Abkürzung beschert hat. nämlich RZB. Was ist RZB?
Das ist die romantische Zweierbeziehung, RZB.
Und was ist so schlimm an RZB?
Es ist ein Lügensystem. Aber eigentlich möchte ich gar nicht mehr so viel über die überbewertete Liebe sprechen, weil dann würde ich sie ja immer weiter überbewerten. Das Buch ist ja auch schon 10 Jahre alt und es ging einfach mal, also es ist natürlich eine Art Pamphlet, aber es ging einfach mal darum zu sagen, alleine zu leben und Single zu sein ist genauso gut oder genauso schlimm wie jetzt als Paar. Aber in unserer Paargesellschaft werden eben die Alleinstehenden und Singles immer als Außenseiter, als Opfer, die ein defizitäres Leben führen, betrachtet. Und darum ging es mir. Aber mir ging es auch in meinen Büchern darum, dass ich jetzt nicht immer in die gleiche Kerbe schlagen. Das Buch war zwar noch am erfolgreichsten von allen, aber ich hatte dann keine Lust, Liebe wird oft überbewertet, Teil 2 zu machen.
Oder ich so. Wollte auch nicht durch das Buch blättern, gedanklich. Sie sind ja bei uns zu Gast. Ich habe nur gedacht, wenn man so ein Pamphlet so bewusst und auch sehr gewitzt in die Welt schleudert, haben Sie Ihr eigenes Leben von der RZB, von der romantischen Zweierbeziehung, ganz bewusst abgekoppelt? Ich meine, das könnte ja auch noch mal verdammt schade sein, wenn es plötzlich knallt.
Nee, es ist ein Segen.
Krieg ich einen Satz mehr? Ja.
Also ich habe in meinem Leben schon genug Energie an die RZB verschwendet. Und ich glaube, ich gehöre einfach zu den Leuten, denen es besser geht, wenn sie alleine leben. Und ich bin dann auch kreativer und mach mehr und habe mehr Freude am Leben.
Also soll nichts dazwischen funken.
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es so wäre, könnte man das auch wieder neu bewerten, aber es sieht nicht danach aus.
Was, Frau Rösinger, verbinden Sie mit dem Titel, den wir gleich hören wollen, nämlich mit Wer wird Millionär?
Wer wird Millionär war das erste Lied, in dem ich mich mal getraut habe, nicht nur über das Elend der Heterosexualität, warum Männer und Frauen nicht zusammenpassen, zu schreiben, sondern auch mal so ein bisschen gesellschaftlich zu schreiben. Und deswegen mag ich den Titel immer noch sehr gerne, weil es geht letztendlich um Klassenverhältnisse. Und das ist auch ein Thema, was ja, finde ich, zu wenig beachtet wird, ja.
Die Band ist Britta, benannt nach der Schlagzeugerin. Eine reine Frauenband. Hm?
Ja, also Britta Neander ist mal unsere Schlagzeugerin. Die ist gestorben, schon 2004. Und nach ihr hatten wir die Band benannt. Das war die Nachfolgeband nach meiner ersten Band Lassie Singers. Die auch, wann haben wir uns aufgelöst? 2000.
Es ging alles organisch, jedenfalls im Wechsel. Ja. Vorsicht. Aber wenn Sie das heute hören, diesen Titel Wer wird Millionär, eben auch 2020 heute.
Der Titel kommt sogar in meinem Musical vor. Im Musical sind ja so 20 bis 25 Songs. Und da muss man natürlich ein bisschen im Archiv auch gucken. Und der ist heute noch genauso aktuell wie damals, ja.
Wer wird Millionär mit Britta und Christiane Rösinger mit Mang?
Wer geht putzen und wer wird Millionär? 50 Euro Frage, denn die Antwort fällt nicht schwer. Wer lebt prima und wer eher prekär? Wer geht putzen und wer wird Millionär? Wer schon hat dem Wettgeber und für uns bleibt nur das schöne Leben. Scheißt auf den größten Haufen. Besser wohnen, auch mal reisen, Champagner, Tanz und Kokain. Das wäre ein schönes Leben, das kriegen nur die anderen hin. Für uns heißt es weiterrechnen, Krebsen, Wursteln durchschlagen. Nur ganz selten kommt's da mal zu Champagner, Kokain. Ich zähle täglich meine Sorgen.
Wer wird Millionär? Die Band ist Britta, mitgegründet von Christiane Rösinger, heute unser Gast. Und mit ihren Songtexten ist sie für viele sowas wie eine Chronistin Berlins auch geworden. Dabei stammen Sie, Frau Rösinger, aus dem Badischen. Und das hört man immer noch am Singsang. Woher stammen Sie genau?
Also ich komme aus einem kleinen Dorf im Badischen, Hügelsheim. Das ist in der Nähe von Baden-Baden und das sind so diese Dörfer, die direkt am Rhein sind, gegenüber vom Elsass. ich bin seit über 30 Jahren in Berlin und ich kann auch ganz Hochdeutsch sprechen und dann hört man das überhaupt nicht.
Na, Sie sprechen ja Hochdeutsch, aber dieser leichte Singsang, das ist schon sehr, sehr badisch. Und ich hörte, der habe Ihnen sogar jetzt eine Tatortrolle eingebracht unter der Regie von Dietrich Brüggemann, ganz namhafter Regisseur. Wie kam es? Warum suchte er nach badischem Akzent bei Christiane Rösinger in Berlin-Kreuzberg?
Ich weiß gar nicht, ob er nach badischem Akzent gesucht hat, aber Dietrich Brüggemann hat ja auch eine Band, die heißt Theodor Shitstorm, und ich habe ja die Flittchenbar und da ist er eben aufgetreten und ich wusste, dass er schon zweimal den Stuttgarter Tatort und noch einen anderen gemacht hat und wir haben uns so unterhalten und ich fand es immer so schade, dass bei dem Tatort immer nur die Nebenfiguren Dialekt reden oder so halbe Deppen, so debile Typen reden Dialekt und wenn dann so richtige Schauspieler Dialekt sprechen, dann machen sie es meistens falsch und das regt mich immer so auf, aber ich glaube nicht deswegen wurde ich gefragt, sondern weil er gerne auch mit Nicht-Schauspielern arbeitet, mit Musikern, Musikerinnen. Und dann hat er mich dann bei einem anderen zufälligen Treffen gefragt, ob ich nicht Lust hätte, beim Tatort mitzumachen. Es ging um so eine alternative Baugruppe, gewaltfreie Kommunikation. Und ich würde so die Leitwölfin spielen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Aber denkst du denn, ich kann das? Und es ist tatsächlich was geworden. Im Januar wurde es gedreht in Karlsruhe, also ganz in der Nähe von meiner alten Heimat.
Und da dürfen Sie dann richtig loslegen mit dem...
Ja, es war total super, weil also das Drehbuch war ja so auf Hochdeutsch verfasst und ich habe das einfach dann auch selber ins Badische übersetzt. Jetzt ist natürlich das Dorf, aus dem ich komme, Hügelsam, da spricht man ja fast schon alemannisch. Ich konnte jetzt nicht alles machen, ja, weil sonst verstehen das die Leute nicht mehr.
Dann gehen wir nochmal zurück zu Ihnen, 1961 geboren, eben aufgewachsen auf dem Land, sehr auf dem Land. Wie sehr auf dem Land?
Also Hügelsam ist ja schon, war damals ein sehr kleines Dorf, ich glaube unter 1000 Einwohner. Und wir sind aber haben nicht im Dorf gewohnt, sondern außerhalb, im Siedlerhof. Das war in den 60er Jahren, war das so eine, wie hieß denn das, Landbereinigung oder so. Da haben eben Bauern günstige Kredite bekommen, wenn sie außerhalb des Dorfes gebaut haben.
Können Sie melken oder eher Spargel?
Spargel und Erdbeeren. Also Kühe hatten wir früher, aber als ich auf die Welt kam, nicht mehr.
Jedenfalls eher bodenständig als Bohemian. Ich habe mich gefragt, ob Ihnen das Großwerden auf dem Land irgendwas fürs spätere Leben in der Stadt gebracht hat.
Ach, ich glaube schon, so eine gewisse Bodenständigkeit schon. Also das glaube ich schon, auf jeden Fall.
Wie kamen Sie denn auf den Spargelfeldern zur Musik?
Ja, also in meiner Familie wurde immer sehr viel gesungen, also Vater und Mutter Gesangverein, Kirchenchor. Mein Vater hat sogar in jüngeren Jahren selber eine Band gehabt. Also es waren auch Bauernkinder, die sich selbst alles beigebracht haben, Geige, Akkordeon, Klavier. Und die haben dann so in so Wirtschaften an Fasching gespielt, aber auch bei Hochzeiten.
So richtig Dorfmusi. So.
Genau, also das hat er dann später dann auch nicht mehr gemacht, aber... So, wir haben halt immer ganz viel gesungen und so. Und ich wollte eigentlich immer Sängerin werden, solange ich denken kann. Und ich bin auch allen Verwandten immer auf die Nerven gegangen, weil wir waren ja, wenn wir auf dem Acker waren, auf dem Spargelacker oder Karottenacker, war ja immer die ganze Verwandtschaft, ne? Onkel und Tanten und so. Es war ja, es ist ja noch das System, dass alle von der Verwandtschaft mithelfen, sonst hätten ja Kleinbauern damals schon nicht überleben können. Und dann habe ich immer Sängerin gespielt, also auf dem Karottenacker habe ich halt dann die Karotte genommen, die gelbe Rübe, oder auf dem Spargelacker Spargel, und ich habe immer gesungen.
Als Mikro oder
wie? Ja, als Mikro, das machen ja alle Kinder, die nehmen halt dann die Zahnbürste oder sowas, aber auf dem Spargelacker bietet sich halt die Spargel an und auf dem gelber Rübenacker die gelbe Rübe.
Gab es denn eine Gelenkstelle im Leben, bei der die Musik, also von der Möhre weg, dann wirklich ein Ziel wurde? Das ist ja noch was anderes, davon träumen und ein bisschen rumtrallern und sagen, ich mach's.
Also ich habe dann zuerst eine Buchhändlerlehre gemacht in Rastatt und hatte da auch eine Band, was ein bisschen schwierig war, weil damals waren noch auch halt, ja, wie heute genauso, nur Jungs in Bands und wir hatten noch 3 Gitarristen und ich konnte dann nur mal singen so zwischen 2 Soli, ne, von den Gitarristen. Aber es war trotzdem, also wenn man selbst Texte schreibt und die Melodien macht, dann findet man schon immer jemand, mit dem man Musik machen kann. Und dann war die Buchhändlerlehre und dann habe ich ein Kind bekommen und dann habe ich Abendgymnasium gemacht und dann war... Irgendwie war mir dann einfach alles zu klein und zu wenig. Und dann hatte ich den kühnen Plan, ich gehe jetzt nach Berlin, ich suche eine Wohnung und eine Band und ich studiere, aber ich mache auch Musik.
Aber dann nach Berlin, und da klingt das erstmal nichts nach Bohemian, Frau Rösinger. Sie sind mit 20 Mutter geworden, dann alleinerziehend studiert, zugleich eingetaucht in die Musikszene von Berlin, bei Bands mitgemacht, eine gegründet. Also das klingt geradezu erschreckend.
Und nebenher gejobbt.
Das klingt erschreckend arbeitsintensiv. Also ja, nach Bohemian klingt das nicht.
Ja, also manchmal, ich wundere mich heute auch noch, aber es geht schon. Ne? Man muss halt dazu sagen, es war für mich so eine Befreiung, nach Kreuzberg zu kommen. Ich habe mich ja in Rastatt auch immer so als Außenseiter gefühlt. Und in Kreuzberg waren halt alle Außenseiter. Und damals waren halt auch noch nicht diese verlogenen Familienideale. Da waren ganz viele alleinerziehend. Das war cool. Man hat sich gegenseitig geholfen. Ja.
Mit 20 Mutter, da waren Sie noch sehr jung, als Ihre Tochter groß war. Ist das für Sie ein Vorteil?
Ich finde es sehr gut. Ich bereue nichts. Überhaupt nicht. Also ich bin jetzt ja 59, habe jetzt Enkelkinder. Meine Tochter ist auch erwachsen. Ich finde es sehr gut. Also ich würde das nicht anders machen, überhaupt nicht.
Wie dürfen wir uns Christiane Rösinger als Oma vorstellen?
Ja, das ist ganz gut. Oma ist ja so eine weibliche Rolle, die total akzeptiert ist. Ja. Alles andere, was ich mache, ist nicht besonders akzeptiert. Ich ziehe mich nicht so gerne geschlechterkonform an. Ich habe keine richtige Arbeit. Ich habe keine Beziehung. Ich war nie verheiratet. Ja, es ist ja alles irgendwie so suspekt. Ja, was macht denn die überhaupt? Aber Oma, eine nette Oma, die alle verwöhnt, bei der sie machen dürfen, was sie wollen, das wird akzeptiert gesellschaftlich. Und es macht natürlich auch Spaß.
Die Rolle ihres Lebens? Christiane Rösinger, heute unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur, hält es eher mit einer kleinen Gartenkolonie. Wenn ich das nämlich richtig weiß, sind Sie unter die Laubenpieper gegangen. Stimmt das?
Das stimmt, schon seit 4 Jahren.
So richtig ordentlich, also ein Drittel Gemüse, ein Drittel Blumenbeet, ein Drittel Rasen.
Also ein Garten ist ganz was ganz Tolles, aber es gibt natürlich auch immer einen Vorstand und das deutsche Kleingartengesetz. Ja, ein Drittel.
Das würde ich nicht unbedingt mit Ihnen in Verbindung bringen. Deswegen frage ich mich, wie Sie klarkommen.
Naja, ich komme ja selbst aus der Landwirtschaft. Ich hatte immer gedacht, ich musste schon so immer auf dem Acker und mithelfen. Das reicht mir jetzt fürs ganze Leben. Aber so ab 40 wurde doch dann der Wunsch immer stärker. Und so eine Kleingartenkolonie, das ist natürlich eine Welt für sich. Die ist im tiefsten Norden Berlins, nahe eines kleinen Dorfes, in dem die AfD-Wählerschaft besonders groß ist, wo es den Leuten da gar nicht so schlecht geht. Und ich wurde am Anfang erstmal so ganz kritisch beäugt, natürlich. Aber ja, man lernt das so ein bisschen miteinander auszukommen, ne? Die Leute sehen dann, dass man da was macht und dass man auch bleibt und...
Dass das Gemüse wächst und
ja,
zwar in Reihen.
Und manchmal auch nicht. Und dann kriegt man dann auch schon mal so ein Setzling geschenkt und man ist halt mit den Leuten ins Gespräch. Was ich gemerkt habe, was man so hinten raus macht, ist egal, aber vorne das Schaufenster muss stimmen. Ich hatte den Fehler gemacht am Anfang, ich hatte so nach hinten raus Tomaten und alles und vorne so Fußball für die Enkelkinder und so, das war falsch. Es muss alles nach vorne raus, muss ordentlich aussehen und Gemüse. Nach hinten kann man machen, was man will.
Präsentation muss stimmen. Ja. Wissen denn die Schrebergarten-Nachbarn, was sie sonst so machen, zum Beispiel eben Musik?
Ach, einmal im Jahr ist da ja so eine Feier, das ist auch ganz nett und dann bringen alle was mit und dann wird auch mal Schnaps getrunken und so. Und dann fragen die, Frau Rösinger, was machen Sie eigentlich? Und dann erzähle ich so ein bisschen. Es ist wirklich so, dass wenn man sagt, ich schreibe Lieder und so, das finden die Leute immer interessant, auch in anderen Ländern. egal, auch wenn man mal im Urlaub ist oder im letzten kleinen Dorf in Griechenland oder so, man sagt, ja, ich mache Musik und ich mache Lieder, das gefällt den Leuten, das finden alle Leute gut.
Sie sagten vorhin, das ist ein sehr eigenes Klientel, ganz im Berliner Norden, wo die AfD sehr stark ist, wo man sie nun überhaupt nicht vermutet. Ist es vielleicht ein gewagtes Denken, aber könnte es sein, dass ich da so über einen Gartenzaun gibt es bestimmt, da Gespräche entwickeln, die vielleicht so ganz langsam Verbindung schaffen? Oder ist das also eine Illusion?
Was ich selber lernen kann, ist, im Gespräch zu bleiben, auch wenn mich manche Ansichten der Nachbarn vielleicht total vor den Kopf stoßen. Also das lernt man draus. Ja? Es ist da auch so eine Grauzone. Es ist ganz seltsam. Also es ist so ein komisches Gemisch zwischen links sein und auf den Kapitalismus schimpfen, zu Recht, aber auch nichts mit Ausländern zu tun haben wollen. Schwierig. Aber ohne den Garten könnte ich nicht mehr leben.
Lassen Sie uns noch über ein wichtiges Kapitel Ihres Lebens jenseits des Gartens sprechen. Sie geben nämlich Deutschunterricht für Geflüchtete. Wie kam es dazu?
Also es kam dazu 2015, als ja viele Geflüchtete hierher kamen und ich auch mal wieder über mein prekäres Leben nachdachte. Und ich habe gedacht, ich brauche einfach eine Sicherheit. Ich muss jetzt irgendwas machen, noch zusätzlich. Und dann dachte ich, ich guck mal, was man so machen kann. Deutschunterricht. Ich habe ja Germanistik studiert, Magister. Und gleichzeitig haben sich überall so Initiativen, Deutschkurse für Geflüchtete gebildet und so kam ich dazu.
Und der Pragmatismus ist, glaube ich, längst der Begeisterung gewichen. Sie haben es in Ihrem neuen Buch beschrieben, Zukunft machen wir später. Was erleben Sie in diesen Stunden?
Also die große Herausforderung ist ja, dass Leuten, die aus verschiedenen Ländern, auch mit verschiedenen Sprachsystemen kommen, Deutsch beizubringen. Und vielleicht habe ich mich am Anfang, hat man sich noch mehr, oh, woher kommt ihr, wie ist eure Situation und so. Oder vielleicht auch, warum seid ihr geflohen? Das fragt man jetzt alles gar nicht mehr. Ich mache das jetzt auch schon 5 Jahre. Ne? Also es kommt vielleicht so mit der Zeit raus. Und es ist auch nicht so, dass man da ständig darüber redet. Man weiß es ungefähr, viele wohnen noch im Heim. Ja? Manchmal ist halt ein Schicksal, was einem besonders ergreift. Ich habe jetzt so eine Gruppe so junger Frauen aus Kenia, ich habe Abendsunterricht, die dann immer abends noch 1,5 Stunden ins Umland fahren müssen und in einem Ort wohnen, wo samstags gegen das Heim demonstriert wird. Das ist schon krass. Und dann sage ich zu denen, hey, wollt ihr euch nicht tagsüber einen Kurs suchen, wo der Heimweg nicht so gefährlich ist? Und dann sagen die, we have no other option. Ja, das ist alles. Wir sind gefährdet, es gibt rassistische Übergriffe, aber wir haben keine andere Wahl. Wir kommen jetzt heute Abend hierher, weil wir wollen Deutsch lernen.
Man staunt ja auch manchmal, wenn man in Ihrem Buch liest, da trifft dann die waschecht Linksalternative Christiane Rösinger zum Beispiel auf einen Syrer, der, wenn es denn mal klappen sollte, unbedingt zum BND will. Auch eine Perspektive.
Ja, natürlich ist vieles seltsam, auch die Geschlechterverhältnisse und es kommen ja viele Leute aus Afghanistan und aus arabischen Ländern und man soll denen ja auch immer vermitteln, wie wir hier so leben und dass hier Frauen arbeiten gehen und ja, also wir sind ja auch gefordert, auch so eine bestimmte Gesellschaft zu erklären.
Das Gesicht einer Gesellschaft zu erklären.
Ja. Aber das ist eigentlich ganz lustig und ich erzähle dann auch immer, dass ich alleine wohne und ich verheiratet bin und wie toll das ist.
Und dann so bleiben die Münder offen stehen.
Oder ja, wie? Aber irgendwie wird es auch akzeptiert.
Ja. Ja. Und sehr viel Erfolg sollen sie mit Zungenbrechern haben, ob es aber über Obermagal oder aber über und können die das inzwischen besser als sie, weil es so lustig zu sprechen ist? Oder?
Seltsamerweise können das die Leute aus dem arabischen Raum ganz gut. Ich weiß auch nicht warum. Aber über Obermagal, weil die Laute so ähnlich sind.
Ja. Also da, wo wir stolpern, das lernt sich also, für arabische Zungen erstaunlich leicht.
Ja, das ging ganz leicht. Ja, ansonsten ist eben auch jeder Tag anders. Also wie gesagt, man denkt jetzt nicht so sehr viel über das Schicksal mehr nach, weil das geht gar nicht. Man muss sich ein bisschen zumachen dagegen, sonst könnte man gar nicht unterrichten.
Christiane Rösinger ist unser Gast heute Morgen hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Frau Rösinger, wir haben viel gesprochen über Ihr Patchwork-Leben aus Musik, Schreiben, Unterrichten, dass Sie sich gestrickt haben, manchmal aus Not, manchmal aus Leidenschaft. Wird denn die Corona-krisengeschüttelte Tournee Wird die nachgeholt?
Ja, also die Tournee mit Steffi Salknagel wird nachgeholt im September. Ich hoffe doch, dass dann alles vorbei ist. Oder kommt dann schon die nächste Corona-Welle? Man weiß es nicht. Also ich hoffe darauf. Und für das Musical weiß ich auch nicht. Das kann man nicht sagen.
Was wünschen Sie sich ganz persönlich für die Zukunft?
Also ich habe ja in den letzten Jahren sehr am Theater Gefallen gefunden und ich habe auch gar nicht mehr so Lust, Musik zu machen. Das mache ich jetzt auch schon lange genug. Ich würde mir wünschen, dass ich noch einige Jahre am Theater mit anderen Leuten was machen kann. Das wäre mein größter Wunsch.
Also Christiane Rösinger mit 80 dann nicht mehr singend, aber vielleicht noch die eine oder andere Tatortrolle übernimmt. Ob Badisch oder Hochdeutsch, lassen wir offen.
Vielleicht doch lieber Theater als Film. Also es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Obwohl so ein Tatort im Jahr wäre auch nicht schlecht, weil dann wären die Sorge um die Rente, wäre ich dann los.
In diesem Sinne, Frau Rösinger, vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Ja. Herzlich alles Gute und bleiben Sie gesund.
Ja, und Sie auch.